Ich habe wirklich in dieser Zeit, auch als ich in Elternzeit war, wahnsinnig viel Diskriminierung auch erfahren. Und das Interessante daran ist, dass ich es im ersten Moment gar nicht realisiert habe. Ja, was ja häufig so ist. Ich bin zum Beispiel einmal mit meinem Kind in der Trage ins Büro gefahren und habe mich mit meinem damaligen Chef getroffen. Und wir haben geluncht, gequatscht und so weiter und so fort. Und ich glaube, mein Kind war damals irgendwie so 3-4 Monate alt, hat irgendwie 3 Stunden lang durchgeschlafen in der Trage. Und meine Gedanken haben sich aber nur darum gedreht, okay, wie kann ich wieder einsteigen? Was für Positionen gibt es? Welche Möglichkeiten? Was hat sich gerade wie entwickelt? Wie ist der aktuelle Status? Und darüber wollte ich eigentlich gerne sprechen. Und was ich dann erlebt habe, waren Kommentare wie, naja, Svenja, natürlich können wir jetzt gerne darüber sprechen, wie du wieder einsteigst, aber du musst ja auch deine weitere Familienplanung bedenken. Ne? Das ist jetzt ein ganz freundschaftlich und lieb gemeinter Rat, ne? Aber vielleicht willst du ja noch ein zweites Kind haben. Und gerade wenn wir jetzt international gucken, müssen wir ja auch bedenken, wie flexibel dein Mann dann ist, ne?
Wow, wie hast du reagiert? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glowcast, meinem Podcast mit Geschichten über persönliche Entwicklung, Selbstliebe und Inspiration zu mehr Zufriedenheit und innerem Glow. Mein Name ist Miriam Jax, ich bin Unternehmerin, Gründerin von Jax Beautyline und ehemalige Make-up-Artistin. Außerdem bin ich Mama von 2 Kindern. Über sehr viele Jahre und viel Arbeit an mir selbst habe ich es geschafft, sämtlicher meiner negativen Glaubenssätze über Leben und Arbeit abzulegen und in positive umzuwandeln. Mit dem Glowcast und meinen Gästen hoffe ich, euch Inspiration für eure persönliche Entwicklung geben zu können und dabei vielleicht auch noch das ein oder andere für mich selbst mitzunehmen. In dieser heutigen Podcast-Folge geht es um die Thematik Vereinbarkeit. Denn danach fragt ihr sehr, sehr häufig über Instagram und ich spreche auch relativ provokant darüber, dass es für mich immer nur diesen einen Weg gab, und zwar Kind und Karriere unter einen Hut zu bekommen. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Wege. Und ich habe in meinem Unternehmen sehr, sehr, sehr viele Frauen vor allem angestellt. Und Lisa und ich sind sehr bedacht darauf, dass wir diese Thematik positiv vorleben. Also, dass wir tatsächlich auch als Mütter, unseren Mitarbeiterinnen zeigen, man kann Kind und Karriere unter den Hut bekommen. Und wir sind aber auch bedacht, dass es unseren Mitarbeitern mental gut geht und sind daher immer wieder auf der Suche nach Coaches, die zu unserem Team passen. Und zu unserem Christmas Pop-Up Store im Weihnachtsgeschäft habe ich die liebe Eva kennengelernt und ihre Geschäftspartnerin Svenja Haus ist heute zu Gast bei uns, denn sie ist Psychologin, sie ist Coach und ich war einen Tag lang bei ihr im Coaching und habe sie ein bisschen näher kennengelernt und habe gedacht, sie ist die perfekte Person, um über diese Thematik zu sprechen. Warum, erfahrt ihr gleich selber. Ganz viel Spaß mit dieser Folge. Liebe Svenja, wie schön, dass du da bist. Ich habe dich ja jetzt schon einen Tag als Coach erlebt und da haben wir ja so ein bisschen mal gequatscht und da kamen ja direkt ganz viele Themen hoch, wo ich gedacht habe, okay, dich muss ich einladen. Schön, dass du da bist. Magst du vielleicht erstmal damit einsteigen, dass wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen? Woher kommst du? Wer bist du eigentlich? Und wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
Sehr gerne. Woher komme ich? Ich komme ursprünglich aus Berlin, Berliner Pflanze, eine der wenigen, und bin verheiratet, bin Mama, bin Psychologin, Coach und Trainerin. Und wie bin ich da hingekommen, wo ich jetzt bin? Im Endeffekt habe ich erstmal ganz klassisch Psychologie studiert im schönen Greifswald an der Ostsee. Hatte dort eine schöne Studentenzeit. Und wenn man Psychologie studiert, denken ja viele immer, dass man in den psychotherapeutischen, klinischen Bereich geht. Habe ich auch im Rahmen von Praktika ausprobiert und schnell gemerkt, so, oha, das Arbeitsklima in so einem Krankenhaus, das ist ganz schön krass und das ist nicht meins. Ne? Und dann dachte ich mir so, gut, ich werde Gesundheitscoach und war damals auch auf dem Trip, damals war das ja noch verhältnismäßig modern und neu, mich vegan zu ernähren, pflanzenbasiert und solche Sachen und dachte mir so, ach, ich gehe einfach in die Gesundheitspsychologie und erzähle den Leuten und helfe den Leuten dabei, wie sie gesund leben können. Und dachte mir dann so, aber nach dem Studium, naja, irgendjemand muss mich ja einkaufen, woher kriege ich denn Kunden? Dann dachte ich mir so, ja, vielleicht sollte ich die ganze Wirtschaftswelt doch noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Und bin danach Konzern gegangen, in Medienkonzern, und habe dort interne Personalarbeit wirklich von der Pike auf einmal kennengelernt. Habe gemerkt, okay, das ist Coaching, das ist Managemententwicklung, das ist aber auch Veränderungen in Unternehmen. Und bin danach in die Beratung gegangen, weil ich dachte so, hey, ich habe irgendwie Bock, das nochmal ein bisschen schneller zu machen, verschiedene Kontexte kennenzulernen. Und war dort lange in der Managementberatung, habe viele Projekte mit verschiedensten Kunden umgesetzt, war viel als Trainerin unterwegs, habe lustigerweise dann bei einem Kunden einmal ein Training zum Unternehmertum durchführen sollen. Wo ich auch meiner Führungskraft sagte so, naja, du weißt schon, ich bin Psychologin, oder? Ich habe nicht mal BWL studiert.
Wie alt warst du da ungefähr?
26. Mhm. Ja. Also habe ich mich ein bisschen eingelesen und mich dann, ne, schubs ins kalte Wasser vor die Führungskräfte gestellt und denen was über Unternehmertum erzählt, über ein Business Model Canvas, über KPI Monitoring, über OKRs und diese ganzen Sachen.
Also da hast du dich wirklich einfach selber so belesen und hast dann gesagt, ich mach das. Also da hören wir ja schon raus, was ja. Du für ein Typ Mensch bist, dass du halt einfach auch sagst, hey, hier bin ich mach das. Sehr, sehr mutig.
Ja, das war auf jeden Fall lustig. Und ich bin damals so ein bisschen in diese Thematik Produktentwicklung gerutscht, weil es damals auch darum ging, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, innerhalb der Beratung neue Digitalprodukte zu entwickeln und das Beratungsportfolio anzureichern. Und über PowerPoint, Scribbles und die Zusammenarbeit mit den hausinternen Engineers bin ich quasi so ins Product Development und Tech irgendwie gerutscht und habe gemerkt, dass es total viel Spaß macht und erstaunlicherweise auch wirklich viel mit Psychologie zu tun hat. Weil es viel darum geht, Hypothesen zu testen, zu gucken, was braucht der Nutzer. Habe dann im Endeffekt ein Unternehmen in Berlin mit aufgebaut, im Educational Tech-Bereich. Mhm. Und bin dort in den Produkt- und Tech-Bereich reingerutscht.
Mhm. Spannend.
Auch wieder ein Thema, wovon ich eigentlich gar keine Ahnung hatte und das dann auf einmal leiten und aufbauen musste. Und das hat einfach so viel Spaß gemacht. Ja, und da habe ich einfach gemerkt, dass meine Passion eigentlich nicht ist, eine bestimmte Profession zu haben und da dann mein Leben lang drin zu arbeiten, sondern mich immer wieder in was Neues reinzuarbeiten und vor allen Dingen einfach auch Unternehmen aufzubauen, Bereiche aufzubauen, zu gründen im Endeffekt auch. Und ich habe verschiedene Selbstständigkeiten, kleine Unternehmen, eine kleine Brauerei mit meinem Mann zusammen gegründet und bin jetzt bei Crispy Coaching mit Geschäftsführerin, mit meinen Kolleginnen und Freunden, vor allen Dingen Eva und Felix. Und habe einfach total viel Freude daran, Sachen aufzubauen und zu entwickeln.
Toll. Also es hört sich ja nach einer steilen Karriere an. Und auch wirklich, man hört ja richtig, du bist ja Unternehmerin durch und durch. Es kam ja dann der Moment, wo du dann auch gesagt hast, ich möchte aber auch Familie gründen. Kannst du so ein bisschen mal davon berichten, dass wir zu unserem Thema kommen, worüber wir ja heute sprechen wollen, wirklich auch die Vereinbarkeit. Was geht da draußen in dieser ganzen verrückten Businesswelt ab, wenn man Mama werden möchte?
Ja, das war auch insofern interessant, dass ich ganz lange gar nicht wusste, ob ich eigentlich wirklich Mama werden möchte. Ja, aber es gibt
woran
ja so.
Woran lag das? Also ist es so, dass du einfach noch nicht alt genug warst, um vielleicht an diesen Punkt zu kommen oder auch wegen dieser Karriere?
Wegen dieser Karriere-Thematik, wirklich, weil ich dachte so, hey, ich will mir nichts kaputt machen. Ich mag das, was ich mache. Es ist für mich eine Form der Selbstverwirklichung, beruflich tätig zu sein. Ja, also wenn ich so an unsere Elterngenerationen denke, die halt ihren Job machen, um danach ihr Leben zu haben, ist das halt etwas, womit ich gar nicht anknüpfen kann. Weil für mich ist halt mein Job etwas, worüber ich mich selbst definiere und mich gut fühle einfach auch. Ja, und das wollte ich irgendwie nicht verlieren. Und ich weiß nicht, ich habe auch nie zu den Menschen gehört, die immer zu allen Kindern hingerannt ist und mit den Kindern sofort gespielt hat oder so. Es gibt ja diese Menschen, die so Kindermagnet sind. Ich wusste irgendwie
oder
nie.
Auch einfach, seitdem sie 18 sind, wissen, sie wollen jetzt irgendwie 3 Kinder haben.
Und
also dazu hast du nicht gezählt, dazu habe ich aber auch überhaupt gar nicht gezählt. Aber dann kam trotzdem irgendwann der Kinderwunsch.
Genau, weil lustigerweise an einem Gespräch mit meiner Freundin und Geschäftspartnerin Eva, wir saßen in einer Bar abends und haben darüber gesprochen. Sie war damals schon Mama. Und sie meinte so, ja, weißt du, Svenja, willst du denn Mama werden? Also so grundsätzlich, irgendwann mal, gehört das so zu deinem Lebensentwurf? Mhm. Und dann meinte ich so, ja doch, das schon so. In meiner Vorstellung bin ich schon Mama. Und dann meinte sie so, naja, aber wenn jetzt ein guter Zeitpunkt ist, wovor hast du denn Angst? Und das hat mir eigentlich nochmal klar gemacht, so ja, eigentlich hat sie recht.
Mhm. Und die Frage ist ja auch, gibt es überhaupt diesen richtig perfekten Zeitpunkt? Ne? Ja. Also kann man ja auch diskutieren, so ist das jetzt, gibt es den oder gibt es nicht eigentlich immer nur den perfekten Zeitpunkt, um dein Kind zu bekommen?
Genau. Und dadurch haben wir dann irgendwann gesagt, so ja, okay, dann machen wir das jetzt. Ja. Und für mich war dabei aber immer wichtig, eigentlich das weiterzumachen, was ich gemacht habe, weiterhin im beruflich tätig zu sein. Und ich weiß nicht, ich bin irgendwie so groß geworden mit der Vorstellung, dass das alles geht. Mhm. Ja, also meine Mutter war auch Unternehmerin, meine Eltern beide waren Unternehmer. Und irgendwie hatte ich immer die Vorstellung, ja, Diskriminierung gibt's ja gar nicht mehr. Und Frauen können alles schaffen. Und in meiner beruflichen Erfahrung habe ich wirklich an mehreren Punkten gemerkt, doch, es gibt Diskriminierung immer noch. Mhm. Und es wird teilweise Eltern grundsätzlich auch wirklich schwer gemacht, Eltern zu sein und beruflich erfolgreich zu sein, sich selbst zu verwirklichen. Einfach von unserer Gesellschaft her, vom allgemeinen Verständnis und dem System.
Lass uns noch mal ganz kurz einen Sprung in deine eigene Kindheit machen, weil ich das gerade auch so spannend finde, weil wir ja schon sehr geprägt werden aus den Familienverhältnissen. Bei mir war das ja auch so. Ich bin ja auch in einer Unternehmerfamilie groß geworden und meine Eltern haben mich auf Business-Termine mitgenommen und so weiter. Deswegen fand ich das auch als Kind schon alles so mega spannend. Aber wie war das bei dir? Hat deine Mama komplett weitergearbeitet? Also Papa und Mama haben beide komplett weitergearbeitet. Bist du dann mit Nannies auch teilweise groß geworden? Hattest du? Wie war das? Kannst du es einfach noch ganz kurz erzählen?
Wie war das? Also meine Mutter war selbstständig und hat viel von zu Hause aus gearbeitet, tatsächlich. Hat aber in ihrer Selbstständigkeit, weil ich habe meine Mutter dann auch mal gefragt, so Mama, wenn ich krank war, wer hat dann eigentlich auf mich aufgepasst? Wer ist denn eigentlich zu Hause geblieben? Wer hat mich morgens zur Kita gebracht? Und es war tatsächlich so, dass es nicht mein Vater war, sondern wirklich viel meine Mutter war. Zu meinem Vater haben sie damals gesagt, als meine Mutter schwanger war mit mir, und er irgendwie, ich glaube, er wollte 2 Wochen Urlaub haben oder so, ne, nach der Geburt. Da meinten die zu meinem Papa, ja, aber das Kind kriegen kann ihre Frau doch wohl alleine, oder?
Oh, wow. Das hat sich ja zum Glück schon etwas
verändert. Das hat sich geändert, ne? Und mein Vater war wirklich immer viel unterwegs, hat von morgens bis abends gearbeitet, also keine Teilzeitmodelle denkbar. Außentermine, Vertriebler war er und hat wirklich, war immer viel unterwegs. Und meine Mutter hat aber zu Hause gearbeitet, von zu Hause viel und war dadurch sehr flexibel, einfach auch sehr selbstbestimmt.
Und, also hast du das ja auch eigentlich auch genau als etwas in Erinnerung, das war einfach machbar, ne? Das geht einfach, Kind und Karriere und sie hat gearbeitet und ja, sehr, sehr, sehr toll. Was ist denn bei dir passiert? Also du bist dann schwanger geworden, wolltest gerne weiterarbeiten. Vielleicht kannst du einmal so erzählen, habt ihr euch dann so schon, also du und dein Mann, habt ihr euch dann so einen richtigen Plan gemacht? Wer passt auf? Gibt es eine Nanny? Wie wollen wir das weitermachen? Weil du hast ja auch für dich ganz klar gesagt, ja, Kind und Familie auf jeden Fall. Aber ich möchte noch weiter auch meine Karriere und meine Passion, ne, weiterhin verfolgen.
Ja. Das Lustige war, mein Mann war eigentlich derjenige, der von Anfang an gesagt hat, mach du mal deine Karriere, ich bleib zu Hause. Ja? Ich werde Hausmann. Was lustig ist, weil wir Haus mit Nachnamen heißen. Das ist mal ein kleiner Insider. Aber der hat gesagt, du, ich habe da gar kein Thema mit. Ich freue mich darauf. Ich möchte bei unserem Kind sein und wir kriegen das hin. Mhm. Ich mache lange Elternzeit und so weiter und so fort. Mein Mann hat im Endeffekt auch, ich glaube, 7 Monate Elternzeit genommen, was deutlich mehr ist als das, was die meisten nehmen. Die meisten nehmen ja immer nur so 2 Monate, was das Minimum ist, um überhaupt die 14 Monate zu bekommen in Deutschland. Und dann wird auch noch eine Weltreise gemacht in der Zeit, ne? das heißt, wir haben von Anfang an gesagt, wir machen das flexibel. Nur diese Flexibilität habe ich damals einfach auf beruflicher Seite einfach so nicht erfahren. Ne? Also da hatte ich dann schnell so O-Töne wie, ja, okay, Svenja, die ist dann jetzt erstmal weg für ein Jahr. Ne? Also da wird sofort antizipiert.
Also ohne dich zu fragen, ohne, es wurde einfach nur in den Raum gestellt und einfach gesagt, ja, Svenja ist jetzt erstmal raus.
Genau, und wir brauchen Ersatz.
Ne? Wow, und wie hast du dich damit gefühlt?
Das hat echt wehgetan. Das hat wehgetan, weil ich das gar nicht so gesehen habe. Ich hätte mir gewünscht, dass sich jemand offen mit mir hinsetzt und sagt, hey Svenja, wie willst du das gestalten? Was ist ein guter Verlauf? Wie können wir dich unterstützen? Was möchtest du auch? Weil klar, manche wollen für ein Jahr oder für länger in Elternzeit gehen und sich neu in dieser Rolle finden und ganz für ihr Kind da sein. Ich wollte das halt nicht, aber es wurde halt so vorausgesetzt. Mhm. Und ich wurde nicht wirklich gefragt und das war echt ärgerlich.
Na, glaube ich. Zumal es ist ja auch, also ne, du wolltest nicht. Bei mir war es aber auch wirklich so ein bisschen, also zum einen, ich wollte auch weiterhin gerne arbeiten, aber andererseits, ich war ja auch komplett selbstständig. Und genauso wie bei meinem ersten Kind, auch beim zweiten Kind, ich hätte überhaupt gar kein Geld bekommen. Ja. Also ich glaube, mir hätten 300 Euro im Monat zugestanden oder sowas als Selbstständige. Also ich weiß nicht, wie ich hätte jemals davon um die Runden kommen sollen. Das heißt, ich wurde ja auch so ein bisschen gezwungen, also unabhängig jetzt mal davon, dass ich auch wirklich sehr, sehr gerne weiterarbeiten wollte und dass ja auch Jack's Beautyline mein Passion, mein Baby, mein alles ist. Ja. Aber ich finde, auch das darf man hier nicht vergessen. Ja? Manche Mütter werden ja auch tatsächlich teilweise dazu gezwungen, weiterzuarbeiten, es sei denn, sie haben Monate vorher schon dafür Geld beiseite zurückgelegt. Ja. Und ich weiß nicht genau, was aktuell der Spitzensatz ist. Ich glaube, 1.800 Euro. Ne? Genau, das ist, glaube ich, Maximum. Das Maximum, was man bekommen kann. Ja. Wenn man also jetzt in einer sehr, sehr, sehr guten Position arbeitet und auch ja seinen ganzen Lebensstandard auf ein Niveau hochgerodet, wo man einen Kredit fürs Haus oder für eine Wohnung abbezahlt, eventuell sogar beide Eltern irgendwie ein Auto fahren und so weiter. Und du hast dann irgendwann einen Lebensstandard aufgelegt, wo man irgendwie schon alleine fix 4.000 Euro Fixkosten im Monat hat. Gibt's ja nicht selten. Dann musst du ja wirklich auch richtig jonglieren und dir gut überlegen, wie du es machst.
Und was mir einfach auch noch total wichtig ist zu erzählen, ist, ich habe wirklich in dieser Zeit, auch als ich in Elternzeit war, wahnsinnig viel Diskriminierung auch erfahren. Und das Interessante daran ist, dass ich es im ersten Moment gar nicht realisiert habe, ja, was ja häufig so ist. Ich bin zum Beispiel einmal mit meinem Kind in der Trage ins Büro gefahren und habe mich mit meinem damaligen Chef getroffen. Und wir haben geluncht, gequatscht und so weiter und so fort. Und ich glaube, mein Kind war damals irgendwie so 3-4 Monate alt, hat irgendwie 3 Stunden lang durchgeschlafen in der Trage. Und meine Gedanken haben sich aber nur darum gedreht, okay, wie kann ich wieder einsteigen? Was für Positionen gibt es? Welche Möglichkeiten? Was hat sich gerade wie entwickelt? Wie ist der aktuelle Status? Und darüber wollte ich eigentlich gerne sprechen. Und was ich dann erlebt habe, waren Kommentare wie, naja, Svenja, natürlich können wir jetzt gerne darüber sprechen, wie du wieder einsteigst, aber du musst ja auch deine weitere Familienplanung bedenken. Ne? Das ist jetzt ein ganz freundschaftlich und lieb gemeinter Rat, ne? Aber vielleicht willst du ja noch ein zweites Kind haben. Und gerade wenn wir jetzt international gucken, müssen wir ja auch bedenken, wie flexibel dein Mann dann ist, ne?
Wow, wie hast du reagiert? Also ich meine, ich wüsste jetzt gerade gar nicht, was ich sagen würde, wenn mir sowas jemand erwidern würde.
Und das Krasse daran ist, wie habe ich reagiert? Ich bin voll in Rechtfertigungsmodus gegangen, ja, dass ich gesagt habe, nee, Moment, also wir planen gar kein zweites Kind und mein Mann ist ja auch voll flexibel. Und ich habe angefangen, mich zu rechtfertigen und zu erklären. Und bin dann mit so einem total unguten Gefühl aus diesem Gespräch gegangen, weil es danach erst gerattert hat, was da eigentlich gerade passiert ist. Wie unfair das eigentlich ist, sowas zu sagen. Und ich habe es dieser Person tatsächlich auch Jahre später dann gefeedbackt und gesagt, du weißt du was, das und das damals, da habe ich mich wirklich hart diskriminiert gefühlt. Ja.
Und hat er das so empfunden?
Er hat es erst gar nicht so empfunden, weil er meinte so, hey, das war doch nur voll der freundschaftliche Rat. Und ich glaube auch total, dass dahinter eine absolut gute Intention steckt. Aber das zeigt eigentlich, wie gebiased wir sind. Weil ich habe ihn auch gefragt, hättest du das einem Mann auch gefragt oder gesagt? Und dann saß er auf einmal da und meinte so, nee.
Erlebst du das denn auch bei Klientinnen? Also erlebst du das bei Kundinnen von dir, die auch so eine Diskriminierung erleben?
Ja, ständig. Und das Ding ist halt mit Diskriminierung, das ist so ein feiner Grat zwischen, jetzt stell dich mal nicht so an, sei nicht zickig, hab dich mal nicht so, hin zu, okay, das ist eigentlich doch Diskriminierung. Und das ist so ein feiner Balanceakt, auch finde ich gerade für Frauen, ich hatte mal eine Klientin, da kam dann ein Kollege auf einem Projekt an und hat ihr angefangen, die Schultern zu massieren. Weißt du? Und natürlich als Frau denkt man sich dann so, ja okay, soll ich jetzt sagen so, ey, nimm die Finger weg, das ist mir zu viel, dann ist man auf einmal zickig und versteht keinen Spaß mehr, ja. Und trotzdem war das total grenzüberschreitend an dieser Stelle für sie. Mhm. Und das finde ich einfach ganz, ganz schwer, dass man sich, ich meine, Männer erleben auch Diskriminierung, aber häufig ist es wirklich in dieser Power-Dynamik einfach auch, die dann noch dazu kommt, dass man das Gefühl hat, wow, okay, ich kann hier eigentlich gerade nichts machen und eigentlich war es ja nicht so wild, stell dich mal nicht so an. Ja, ganz, ganz oft.
Ich unterbreche ganz kurz diese Folge für ein tolles Angebot. Als Neukundin von Jack's Beautyline erhaltet ihr mit dem Code GLOWCAST10 bei eurem ersten Einkauf bei Jack's Beautyline 10% Rabatt auf alle Produkte. Ausgenommen davon sind nur Sets und bereits rabattierte Produkte. Und jetzt geht's weiter mit dieser Folge. Wie ist es denn dann bei dir weitergegangen?
Also es ist so, dass ich auch vor meiner Schwangerschaft schon, also Eva und ich waren einfach schon Freunde aus alten Beratertagen. Und wir haben schon immer viel coole Projekte hier und da zusammengearbeitet. Ich war auch schon selbstständig eine ganze Weile lang. Und im Endeffekt hat sie dann gesagt, weißt du was, Finja? Lass uns doch zusammenarbeiten. Lass uns doch was Cooles zusammen machen. Mhm. Und sie hat zu diesem Zeitpunkt, also parallel, auch eine Firma gegründet, Crispy Coaching. Mhm. Und hat dann ein Produkt entwickelt, wo es darum ging, Menschen in Transitionsphasen, in Veränderungsphasen eine Art Karrierecoaching anzubieten. Mhm. Und das war genau das, was ich eigentlich gebraucht habe.
Okay, für dich selber?
Für mich selber, genau. Also ich bin zwar auch Coach, aber wie das so ist, also sich selber coachen geht bedingt. Sich coachen lassen ist gar nicht so einfach, weil genau wie mit Ärzten sind die schlechtesten Patienten so gefühlt. Mhm. Und sie hat damals dieses Produkt entwickelt und meinte so, hey Svenja, guck dir das doch mal an und sag mir mal, was du denkst und probier es doch mal aus. Ne? Mhm. Und ich habe gemerkt einfach, dass dieses Karrierecoaching, das Lead Yourself heißt das, ein Prozess ist, der mir selber dabei geholfen hat, rauszufinden, was ich denn jetzt eigentlich möchte, was mir wirklich wichtig ist. Mhm. Und in diesem Zuge habe ich einfach gemerkt, okay, vielleicht muss ich wirklich was verändern. Und dazu kam, dass ich dann, als ich aus meiner Elternzeit wiedergekommen bin, am ersten Tag nach meiner Rückkehr gekündigt wurde.
Wow. Ja. Okay. Geht das überhaupt?
Naja, man hat einen Mutterschutz oder einen, also es gibt einen Schutz dafür, wenn man in Elternzeit ist, aber wenn man raus ist, gilt der natürlich nicht mehr. Und ich sag mal so, das haben mich viele gefragt, geht denn das? Mhm. Ja klar, es geht alles. Ob es richtig ist, ob es rechtens ist, ist eine andere Frage und Diskussion.
Wow, okay. Wie siehst du das alles rückblickend? Also, weil ich würde super gerne nochmal so auf die Situation eingehen, weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Frauen da draußen, die ja vielleicht auch in so einer Situation sind, wo man dann halt denkt so, ach komm, jetzt schnell 2, 3 Kinder hintereinander, dann wieder ganz schnell zurück in den Job und dann steht man plötzlich da und so, jetzt darfst du als Sekretärin am Empfang arbeiten oder ja, du kannst doch jetzt gar nicht mehr, weil du hast ja jetzt irgendwie 1, 2, 3 Kinder. Wie willst du das überhaupt machen? Gibt's ja sehr häufig. Ich glaube, du coachst ja auch viele Frauen in dem Bereich. Wie siehst du das?
Also da gibt es viele Gedanken zu. Das eine ist halt so dieses Strukturelle, dass einfach Müttern, aber auch, ich habe auch Väter im Coaching, die ähnliche Ungerechtigkeit erfahren haben, nach der Elternzeit irgendwie Kompetenz abgesprochen wird. Ne? Sodass dann halt irgendwie niedrigschwellige Aufgaben, die nicht besonders anspruchsvoll sind, vielleicht sogar mit der positiven Intention, es den Menschen leicht machen zu wollen.
Ja.
So, das ist halt das eine, wo ich denke, das ist so eine krasse Ungerechtigkeit, weil ich finde, dass man, ich habe noch nie so viel gelernt und so viele neue Kompetenzen erworben, wie in dieser Zeit, als ich Mutter geworden bin. Das war die härteste, also die ersten Monate, das war die härteste Zeit in meinem Leben, soweit. Mhm. Ja. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass diese ganzen Kompetenzen, die Sachen, die man über sich selber lernt, die Sachen, die man mit seinem Kind lernt, gar nicht in der Berufswelt gewertschätzt werden. Und dabei ist es so ein Kompetenzzuwachs, den man dort erlebt, total. Den man auch als Unternehmen eigentlich total nutzen könnte. Mhm. Ja, und genau das Gegenteilige passiert. Man wird, Man, es wird angenommen, gut, Schlafmangel, it's a thing, ja, das ist wirklich it's a thing, hart.
Absolut.
Ja, aber trotzdem, man nimmt irgendwie an, man hat alle seine Kompetenzen verloren. Mhm. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Aber dieses Selbstbewusstsein, wieder zurückzugelangen, das hat mir auch tatsächlich, ist mir sehr schwer gefallen, weil ich das Gefühl hatte, ich wurde einmal so richtig aufgebrochen, was mein Inneres angeht. Also ich hatte einen Kaiserschnitt, ich hatte einen Bandscheibenvorfall. Ich hatte so viel Kontrollverlust in diesem Jahr erlebt, was ich als jemand, der sehr gerne Kontrolle über sein Leben hat, überhaupt nicht gut vertragen habe. Und ich bin dann zurück wieder, auch als Selbstständige, in Coachings gegangen und habe gemerkt, so, ich habe das Gefühl, ich kann das gar nicht mehr.
Ach ja.
Ich habe das Gefühl, weiß nicht, ich bin gar nicht mehr gut.
Wow,
weil man das von außen auch so zugesprochen bekommt.
Mhm.
Und es hat ganz schön lange gedauert, bis ich wieder an mein eigenes Ich zurückgefunden habe.
Wie hast du das geschafft? Und vor allem, was hast du aus dieser Zeit so mitgenommen? Also jetzt auch wirklich mit etwas, wie lange Zeit ist jetzt da vergangen? Also, dass du so wirklich so von dir sagen kannst, so, boah, ich habe diesen Schmerz und auch diesen Selbstzweifel über mich. Also wie lange hast du da so dran genagt? Und wenn das jetzt so weg ist, was hast du daraus mitgenommen, was du jetzt auch in deinen Coachings an andere Menschen weitergibst?
Das hat wirklich ein paar Monate, wenn nicht sogar fast ein halbes Jahr, würde ich sagen, gedauert, bis ich auch erste Coaching- und Trainingserfahrungen hatte, die dann mir ein bisschen Bestätigung gegeben haben, die gezeigt haben, hey, ich kann den Leuten wirklich helfen. Das ist halt immer das schönste Gefühl, wenn ich Teamentwicklungen mache, wenn ich Coachings gebe, dass ich Rückmeldungen bekomme. So, oh Svenja, dankeschön, das war richtig gut, das hat uns geholfen. Das stärkt natürlich das Selbstbewusstsein. Das hat aber ein gutes halbes Jahr gedauert. Und was ich jetzt in meinen Coachings mache, daraus genommen, ist im Endeffekt immer ganz viel auf Stärken zu gucken. Das ist im systemischen Coaching sowieso etwas, was stark fokussiert wird und was wir in unserer Gesellschaft viel zu selten machen. Ja, also wir werden ja auch so groß, dass man immer demütig sein sollte, nicht sich so sehr in den Mittelpunkt stellt und sei bloß nicht zu selbstbewusst. Und ich versuche meine Klienten darin zu unterstützen, sich wieder an ihre Stärken zu erinnern. An ihre Erfolge zu erinnern und auch wirklich diesen Transfer zu leisten, was sie zum Beispiel in Zeiten der Elternzeit alles gelernt haben und wie diese Kompetenzen auf einer Metaebene sich auch auf das Berufsleben übertragen. Weil diese Brücke viele gar nicht von alleine schlagen können. Und das mache ich viel in Coachings mit denen. Und das machen wir im Übrigen auch mit dem Lead Yourself-Programm, weil es wirklich dabei nochmal darum geht, worin bist du eigentlich gut? Was sind auch deine Ziele? Auch sowas kann sich ja zum Beispiel verändern, während der Elternzeit, wenn man solche lebensverändernden Erfahrungen macht. Das können alle möglichen Erfahrungen sein. Ich habe zum Beispiel auch eine Coaching-Klientin, deren Mann furchtbar krank geworden ist auf einmal. Ja, und die haben ihr ganzes Leben umgestellt im Endeffekt und ihr Mindset, ihre Achtsamkeit für das Leben umgestellt. Und na klar verändern sich die Ziele. Aber wenn mir jemand im Vorfeld, als ich schwanger war, gesagt hätte, Svenja, deine Prioritäten, die werden sich komplett verändern. Ja, da hätte ich am liebsten einmal so tsch, tsch. da habe ich so wütend geworden, ja, weil ich mir dachte so, hey, wie kannst du denn das annehmen, was sich bei mir im Leben verändern wird, ja? Und wieso glaubst du das nur, weil ich dann Mama geworden bin, ich alle meine Kompetenzen und vor allen Dingen auch meine Ambitionen verliere? Natürlich hat sich's nachher geändert, die Perspektiven, meine Sichtweise auf Dinge. Aber das ist ja eine Erfahrung, die muss ich selber machen.
Ich würde super gerne noch einmal, weil eventuell hört jetzt auch gerade jemand zu, die oder der vielleicht in genau so einer Situation steckt. Ne? So, es soll zurück in den Job gehen, sieht nicht gut aus. Irgendwie spürt man schon so, boah, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt nochmal sich so gut für mich anfühlen wird wie davor. Da kommen ja unendlich viele schlechte Gefühle auch hoch, ganz starke Zweifel, wie du ja auch gerade schon geschildert hast. Kannst du einmal noch als Coach einmal so schildern, was du rückblickend wirklich so einer Person raten würdest? Weil du kannst ja auch dafür kämpfen, wieder zurückzukommen.
Total.
Du kannst ja für deinen Platz kämpfen, du kannst da mit Anwälten vorgehen und so weiter. Was sind da so, was gibt es so für Optionen und was würdest du jetzt auch so als Coach jemanden raten, wenn da jetzt jemand wirklich vor dir sitzt und sagt, okay, ich weiß jetzt überhaupt nicht, was ich gerade machen soll?
Ja, genau wie du sagst, es gibt die Möglichkeit natürlich dafür zu kämpfen, seinen Arbeitsplatz zurückzubekommen, rein rechtlich. Und in den meisten Fällen bekommen die Leute auch Recht. Die Frage ist, ob sie es dann halt wirklich noch wollen. Ne? Ob man wirklich in einem Umfeld tätig sein möchte, wo Eltern ja nicht gewertschätzt werden, wo eine gewisse Flexibilität nicht ermöglicht wird. Das ist, glaube ich, das Wichtigste in solch einer Situation, sich erstmal klar darüber zu werden, egal was alle anderen sagen, egal was es für Optionen gerade gibt. Ja, was möchtest du eigentlich? Was ist dir wichtig? Was sind eigentlich deine Ziele? Und wie möchtest du auch beruflich dich weiterentwickeln? Und es ist total okay zu sagen, ich bin fein mit meiner Teilzeitstelle, ich muss jetzt auch nicht mehr Führungskraft sein, sondern ich steppe jetzt quasi einmal runter. Ist auch in Ordnung so. Ich erlebe viele Coaching-Klienten, bei denen das nicht so ist, die eher sagen so, hey, ich finde ehrlicherweise, dass zwischen Eltern sein und Führungskraft sein erstaunlich viele Parallelen sind.
Ja, würde ich auch sagen. Ne?
Und das ist eigentlich die beste Prämisse, um gute Führungskräfte zu entwickeln. Ich meine, es gibt so viele schlechte Führungskräfte da draußen. Ich sehe das in unseren Trainings, auch in manchen Coachings. Ich meine, wenn jemand in ein Coaching oder ein Training kommt, dann wollen die ja in der Regel an sich arbeiten. Ja, aber wenn die mir von ihren Führungskräften wiederum erzählen, ja, denke ich mir so, oh Mann, das kann doch nicht sein. Entschuldige bitte für die Wortwahl, dass es immer noch so viele Arschlöcher da draußen gibt, sowohl weiblich als auch männlich.
Ja.
Ja, die Leute mobben und so weiter und so fort und einfach wirklich unglücklich machen. Wahnsinnig unglücklich machen. Und wenn jetzt jemand an so einem Scheidepunkt steht, würde meine Empfehlung sein, sich darauf zu fokussieren, was man wirklich selber möchte, weil wir ganz, ganz logischerweise viel davon beeinflusst sind, was Leute um uns herum sagen, was die Gesellschaft sagt, was unser Arbeitgeber sagt, was ja, unsere Freunde, unsere Familie vielleicht auch sagt. Ne? Zum Beispiel habe ich auch häufig erlebt, dass sich dann viele Leute nach der Elternzeit selbstständig gemacht haben, um einfach selbstbestimmter arbeiten zu können. Ja, um zu sagen, hey, okay, mein Kind ist heute krank, du machst das, ich mach das so. Dieses Verhandeln auch in der Partnerschaft ist ja auch immer so ein Thema. Da einfach selbstbestimmter arbeiten zu können und entscheiden zu können, als wie wenn beide in Festanstellung sind. Da ist man ja einfach auch in einem Konstrukt gefangen, wo man so leicht gar nicht rauskommt. Deswegen einfach zu überlegen, was möchte ich, wo möchte ich hingehen und worin bin ich eigentlich gut? Wie kann ich das nutzen? Ja, was ist mir auch wichtig, auch das Thema Wert zum Beispiel. Das kann sich ja auch ändern über die Zeit. Ne? Beispielsweise könnte ein Wert wie Freiheit dann besonders wichtig werden, gerade wenn man Eltern geworden ist.
Ich möchte einmal noch ganz kurz an dieser Stelle auf das Lead Yourself-Programm eingehen, weil du hast das jetzt schon zweimal erwähnt und vielleicht, wenn die eine oder andere Person das noch nicht so richtig verstanden hat, weil es passt jetzt hier gerade so gut an dieser Stelle rein. Du hast mir das ja vorhin auch nochmal gezeigt. Man kann über Crispy Coaching, kann man das Lead Yourself-Programm finden.
Ja.
Und das ist erschwinglich, 4 Wochen Selbstcoaching, aber mit wöchentlichen Sessions drin. Also so Gruppensessions. Es gibt auch noch ein erweitertes Programm, wo man dann auch noch mal persönliche One-to-One-Coachings mit drin hat. Und ich glaube auch, also ich sage ja immer, die eine Tür geht zu, die andere macht sich auf. Einfach auch Dinge, Veränderungen im Leben als eine Chance zu sehen. Und ich sehe das sehr, sehr ähnlich wie du. Wenn mich ein Arbeitgeber nicht mehr haben möchte, weil ich Mama geworden bin, was mache ich da? Warum würde ich jemals meine Kraft, meine Intention, meine ganze Passion in ein Unternehmen stecken, was von solchen, sorry, Arschlöchern geführt wird und gesagt wird, hey, du hast für uns keinen Wert mehr. Also ich würde da ehrlich gesagt wirklich auch sagen, okay, ich gehe und ich schaue, was ist da noch anderes für mich da? Jetzt ist es natürlich leichter gesagt als getan.
Genau.
Vielleicht gehen wir mal auf so diese ganzen Optionen ein, weil ich glaube auch ganz wichtig ist ja auch darüber zu sprechen, wir wollen ja empowern. Ja, also gerade auch bei mir auf meinem Instagram-Account, ich versuche immer wieder Frauen zu empowern, dass Kind und Karriere funktioniert.
Ja.
Und ich selber baue ein Unternehmen mit so vielen wundervollen Frauen auf. Ganz viele von denen sind in einem sehr gebärdefreudigen Alter. Also das heißt, ich bin da auch irgendwie die ganze Zeit, dass ich denke, okay, vielleicht müssen wir uns da auch jetzt schon so ein bisschen drauf vorbereiten, was ist wenn. Wir haben jetzt gerade drei Frauen, die gleichzeitig Babys bekommen haben oder jetzt gerade auch in dieser Zeit sind, wo die Kinder noch sehr, sehr, sehr klein sind. Wir haben insgesamt, glaube ich, mittlerweile über 29 Kinder bei uns im Unternehmen, also alle zusammen.
Ja.
Und wir machen halt einfach auch hier deswegen flexible Arbeitszeiten. Wir haben immer die Option auf Homeoffice. Wir versuchen auch gerade da etwas zu entwickeln, wie wir halt dann auch wirklich Kita-Gebühren mitfinanzieren. Auch was du gesagt hast vorhin, und das möchte ich auch gerne wirklich an dieser Stelle an alle Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen mitgeben, die Frauen zu fragen oder auch Männer, wie stellt ihr euch das denn vor? Wie wollt ihr jetzt den Job weitermachen? Wie lange wollt ihr denn raus sein? Was könnt ihr euch vorstellen? Das haben wir jetzt zum Beispiel halt eben mit einer unserer Beauty-Expertinnen gemacht, auf die wir eigentlich gar nicht verzichten wollen. Die hat natürlich jetzt auch einen tollen Job, dass sie halt eben auch als als Gesicht vor der Kamera sitzt und gar nicht jetzt so diese 9-to-5-Arbeitszeiten hat. Das heißt, es ist super toll kombinierbar mit einem Baby, sie ist ihr drittes Kind, was sie gerade bekommen hat. Und wo wir jetzt auch gesagt haben, lasst uns doch mal gemeinsam überlegen, was gibt es für Möglichkeiten, was können wir machen? Und wir versuchen wirklich halt die Frauen in unserem Unternehmen auch da richtig zu empowern. Ja, ich bin zweifach Mama, meine Geschäftspartnerin kriegt jetzt auch ein zweites Kind. Und wir versuchen auch da wirklich immer wieder zu zeigen, es ist, nur weil man Karriere machen möchte, heißt es doch nicht, dass man nicht auch tolle Kinder haben kann und dass man auch für die Kinder gute Eltern sein kann. Können wir noch mal so ein bisschen auf diese verschiedensten Modelle, weil ich bin natürlich immer so in meiner selbstständigen Bubble, und jetzt auch gerade in meinem Unternehmen, das ist natürlich schon sehr vorbildlich, wie wir alles machen, aber es gibt ja auch noch sehr, 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 sehr viele andere Unternehmen, die das halt sehr anders machen. Mhm. Kannst du uns da einmal so ein bisschen Insights geben, was ist gerade da draußen die Realität?
Die harte Realität.
Die harte Realität, ja.
Ja, die Realität sieht so aus, dass man ja diese Kindkranktage zum Beispiel auch hat. Ne? Mhm. Ich merke das auch immer, wenn bei uns das so ist, Kind krank, dann kriegen mein Mann und ich beide so Stress. Ich glaube, unser Cortisol-Level steigt auf einmal an. Und dann geht es immer an dieses Verhandeln, wer macht wie was und so weiter und so fort. Ne? Und ich merke, dass er ist festangestellt und er hat nur die Wahl zwischen, ich melde mich kindkrank oder nicht. Mhm. Ja. Und das ist total anstrengend, weil ich zum Beispiel eher in der Denke bin als Selbstständige. Pass mal auf, da ist ein Meeting, da habe ich einen Call und dann machst du und dann machen wir Handover und dann switchen wir so. Das wäre einfach viel, viel familienfreundlicher, da viel mehr Flexibilität reinzubringen. Mhm. Ne? Ich sehe das auch bei Coaching-Klienten, die teilweise dann, wie gesagt, diese 12 Monate wirklich raus sind und danach ist ihr Job weg. Das ist ehrlicherweise nicht nur mir passiert. Ja. Ich habe es aber andersrum zum Beispiel auch erlebt, dass wenn ich dann ein Training gemacht habe, mein Mann zwischendurch in den Trainingspausen kam und ich schnell gestillt habe.
Auch cool. Ja.
Aber da sind ganz viele Berührungsängste auf Unternehmen, auf der Seite von vielen Unternehmen, wo es zum Beispiel auch gar nicht sowas gibt wie einen Raum, wo man stillen könnte, ja, oder Milch abpumpen könnte oder solche Sachen. Ne? Und ich habe andere Coaching-Klienten, die gehen dann halt um 14 Uhr und holen dann ihre Kinder von der Kita ab und dann bringt der Mann sie ins Bett. Und danach wird dann halt nochmal gearbeitet. Mhm. So.
Aber das muss ja natürlich auch das Unternehmen irgendwo auch zulassen,
genau.
Ne? Und zu supporten. Ja. Und da muss man ja auch ganz klar sagen, das ist ja auch nicht in jedem Unternehmen überhaupt möglich. Nee. Ne? Also manchmal bist du ja auch darauf angewiesen, diese eine Stunde zu arbeiten, weil du eben auch von Geschäftspartnern oder sowas abhängig bist und
Meetings.
So weiter. Ne? Aber was würdest du denn in solchen Situationen empfehlen? Also dann wirklich zu sagen, okay, vielleicht muss ich dann hier auch den Job wechseln und mal gucken, was es sonst noch so für mich da draußen gibt?
Im Zweifelsfall, wenn man merkt, es passt gar nicht und mein Arbeitgeber gibt mir gar keine Möglichkeiten, gar kein Vertrauen. Das hat ja auch ganz viel mit Vertrauen zu tun. Ne? Also klar, wenn ich in einem Meeting bin und 10 andere Leute im Meeting auf mich warten, kann ich nicht sagen, können wir das abends um 29 Uhr machen. Aber es hat ja auch ganz viel mit Vertrauen zu tun, wenn ich das Gefühl habe, dass ich das nicht bekomme und ich bin mutig genug. Dazu gehört auch ganz viel Mut. Würde ich jedem empfehlen, geh deinen eigenen Weg, such dir das Umfeld, was für dich das Richtige ist. Jetzt haben natürlich nicht immer alle diesen Luxus, ne, das so machen zu können, aber wenn es irgendwie geht, versuch dir so viel Selbstbestimmtheit zu erarbeiten, zu erkämpfen, wie irgendwie möglich. Mhm. Und Ich habe zum Beispiel auch erlebt, dass Eltern oder Mütter dann einfach auch nach der Elternzeit, wenn die zurückkommen, die sind so wahnsinnig effizient. Ne? Also nur weil man 8 Stunden im Büro sitzt, heißt das nicht, dass man 8 Stunden effizient, konzentriert durcharbeitet. Ne? Und wenn man einfach einen harten Cut hat, weil das Kind in der Kita wartet und bitte abgeholt werden möchte und man nur diese Zeit hat, diese wertvolle Zeit, in der ich eine Aufgabe anfangen und beenden kann, ohne unterbrochen zu werden, ja. Dann ist das so wertvoll und auch so ein richtiges Flow-Erleben, was viele haben. So. Und dieses Vertrauen einfach auch, diese Kompetenzanmutung in Eltern zu schenken, finde ich total wichtig. Und da einfach wirklich zu gucken, erarbeite dir so viel Selbstbestimmtheit wie irgendwie möglich, damit man flexibel sein kann. Mhm. Weil die Ergebnisse im Endeffekt, die sind die gleichen. Mhm. Ja. Ist jetzt nicht so, dass Eltern irgendwie schlechter performen oder weniger Arbeitsergebnisse liefern. Ja, das ist halt häufig nur der Vertrauensverlust oder die Angst davor, dass das passieren könnte.
Ja, absolut. Und ich glaube eben, was du auch schon sagst, ne, dieses Vertrauen, es ist ja auch ein gewisser Vertrauensvorschuss, den man gibt. Also jetzt gerade, wenn eine Mitarbeiterin von mir sagt, so du, ich schaffe das gerade aktuell nicht, wir müssen hier ein bisschen umstrukturieren, wir versuchen Kita-Platz zu finden und so weiter und so fort. Und dass eine wertvolle Arbeitskraft ist, auch da einfach auch ein bisschen Flexibilität zu zeigen und zu sagen, du, ich habe Verständnis. Ne, das ist natürlich jetzt für mich und meine Geschäftspartnerin Lisa auch so viel einfacher, weil wir eben selber Mütter sind und weil wir eben auch genau in den gleichen Situationen waren und einfach auch diese Situation von zum Beispiel Schlafmangel, was das für einen Effekt auf unsere Produktivität hat und einfach auch so dieses, diese Kreativität, ja, oder einfach auch so was geben zu können, nimmt ja einen unfassbar krassen Einfluss.
Total.
Und ja.
Und das ist so ein wichtiger Punkt, weil es ist, was du gesagt hast, ihr seid selber Mütter, ne? Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe geführt andere Eltern und war selber noch nicht Mutter. Mhm. Ich habe es nicht verstanden.
Ja.
Ich war richtig scheiße. Ich war richtig fies. Ich habe Ansprüche gestellt. Ich war nicht, also das war einfach mein Verständnis von Professionalität an andere, was ich gesetzt habe. Und ich hatte kein Verständnis dafür, nachmittags um 4 zu gehen. Mhm. Und im Nachhinein, das tut mir so leid. Es ist mir echt peinlich, auch sowas zu erzählen, aber ich finde es wichtig, Total. Da ehrlich zu sein, weil ich habe es nicht verstanden. Ich konnte es nicht verstehen.
Mhm. Ja, ich finde es total super, dass du das sagst, weil ich glaube wirklich, man kann einfach nicht verstehen, ne, was es heißt, was es für ein Zeitmanagement bedeutet, ne, was es einfach, was wie gesagt auch der Schlafmangel so mit einem macht. Vielleicht können wir einmal noch so darauf eingehen, die Thematik, weil ich bin da ja immer auf meinem Instagram-Account ziemlich krass, dass ich halt sage so, oh, Frauen, ne, seid nicht zu lange raus, denkt an eure Rente. Was macht ihr denn nicht, dass ihr hinterher mal in die Altersarmut abrutscht? Für mich persönlich war es einfach immer wahnsinnig wichtig, finanziell unabhängig zu sein. Ja, also ich möchte einfach nicht das Gefühl haben, okay, wenn mein Mann mich aus irgendeinem Grund verlassen würde, würde ich da irgendwie auf der Straße stehen oder ich hätte irgendwie, müsste um hier irgendwie Geld kämpfen oder sowas. Mir war es einfach immer wichtig. Ich möchte meine eigene finanzielle Freiheit haben. Und deswegen, das habe ich aber auch schon seit ganz, ganz jungen Tagen, also ich habe das wirklich so, seitdem ich irgendwie 14, 15 bin, dass ich auch gesagt habe, ich möchte kein Taschengeld mehr haben, ich möchte irgendwie so mein eigenes Geld aufbauen. Das hat natürlich auch viel mit dem Charakter von mir zu tun. Aber ich bin da halt ja auch immer so, dass ich fast so ein bisschen so das so gar nicht nachvollziehen kann, wenn man so sagt, so, oh, ich bin jetzt irgendwie mal 3 Jahre raus oder noch länger und ich kümmere mich nur um die Kinder, weil ich aber auch so viel Positivität sehe in dem, dass ich arbeite und was meine Kinder davon mitnehmen. Weil es gibt natürlich auch diese Tage, wo ich ein super schlechtes Gewissen habe, weil ich denke, oh Gott, vielleicht bin ich gerade zu wenig für meine Kinder da oder. Aber dann denke ich wieder auch so, boah, meine Kinder sind so krass unabhängig. Die sind, also wenn du meine Tochter heute Morgen gesehen hättest, wie sie reinkam, mir einen Kuss gegeben hat und Tschüss gesagt hat, ja, und das für sie vollkommen okay ist, dass ich jetzt halt gehe. Da war kein Geweine, da war kein Geheule. Genauso mein Sohn, ja, der ist so offen, auch einfach mit, ja, auch so, der hat so ein krasses Verständnis für, dass wir halt arbeiten, um uns auch eben diesen Lifestyle leisten zu können, dass wir mal ins Disneyland fliegen können oder dass wir halt eine tolle Geburtstagsparty feiern können. Und ich sehe persönlich so viel mehr Vorteil, indem ich sage, okay, ich bin jetzt 3 Monate zum Beispiel mal raus und das ist auch die Zeit, die ich mir absolut gut gönnen kann und meinetwegen auch ein halbes Jahr. Aber irgendwo denke ich dann auch wieder so, ich brauche für mein eigenes Hirn, für mein eigenes Wohlbefinden, für mein komplettes, um auch wirklich eine gute Mutter sein zu können, brauche ich etwas neben den Kindern.
Total, absolut.
Und
noch mal ganz kurz zurückzukommen, ne? Mein Mann meinte ja damals, ich werde Hausmann, ne?
Ja.
Nach 7 Monaten Elternzeit.
Was sah die Welt dann auch anders
da
aus?
Da sah die Welt dann auch anders aus, ne? Und der hatte dann schon quasi den Teil, wo das Kind ein bisschen älter ist, ne? Also so 7, 8.
Wie lange warst du zu Hause?
Ich war 9 Monate.
Okay.
Ja.
Und das war für dich auch eine gute Zeit und du warst oder?
Ja, doch, das war eine gute Zeit, aber ich habe mich dann auch echt gefreut. Also den ersten Tag und ich hab ganz wenig angefangen, ich habe mit 4 Stunden angefangen. Mhm. Innerhalb von 2 Wochen war ich dann wieder bei normalen Arbeitspensum, weil ich es sehr schnell hochgezogen habe, auch zum Überraschen von meinen Geschäftspartnern. Und habe ich aber gemerkt, so, oh. Es ist so ein mentaler Segen gerade, eine Aufgabe von Anfang bis Ende machen zu können. Das hat so gut getan einfach auch. Ne? Und dann bin ich nach Hause gekommen, habe meine Tochter gesehen. Ich hatte so gute Laune. Ich hatte das Gefühl, was erreicht zu haben, was geschafft zu haben. Ne? Und das ist ja auch total resilienzstärkend. Ne? Ja. Weil wenn man zum Beispiel, das hatten wir ja auch im Training, ne? nach Martin Seligmann die Perma-Komponenten hat, dann ist ja eine Komponente, die dazu beiträgt, dass ich resilient bin, Accomplishment. Ja, also ich muss das Gefühl haben, etwas erreicht zu haben, selbstwirksam sein zu können. Das ist so wichtig für unser Wohlbefinden. Ja, und wenn es uns gut geht, dann geht es unseren Kindern gut. Ja, und ich hatte eine ähnliche Erfahrung mit meiner Tochter. Die spielt dann immer Kindergarten. Allerdings bin ich das Kind und sie ist die Mama. Das heißt, sie holt mich dann immer aus dem Kindergarten ab und sagt so, ich muss jetzt zur Arbeit, tschüss, ich hole dich heute nach dem Vesper ab. Und ich muss dann immer tschüss sagen und dann geht sie los, stellt sich, fährt mit ihrem Laufrad in eine Ecke und macht so, arbeiten, 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 nimmt sich so eine kleine Tasche, auch manchmal meine Flipchart-Rolle rum und kommt dann zurück und holt mich ab. Und das war so ein Moment, wo ich dachte so, oh, das ist echt cool.
Ja, das ist wirklich cool. Und vor allem ist es so cool, weil wir sind Vorbilder für unsere Kinder. Ne? Also das ist halt ja nichts Schlechtes, sondern, ach, Mama ist jetzt schon wieder arbeiten, sondern es ist ja wirklich auch etwas, wir sind Vorbilder für unsere Kinder, indem wir sagen, die Arbeit, die wir tun, macht Spaß. Was natürlich tödlich ist, ist, wenn man echt einen Job hat, den man hasst und den Kindern das vorlebt und sagt so, Gott, wie schrecklich, mein Boss ist so Horror, ich habe nur schreckliche Kollegen. Das ist, glaube ich, ein ganz toxisches Umfeld, wo wir natürlich auch bei unseren Kindern schon krasse Glaubenssätze pflanzen, dass Arbeit schlecht ist, dass Arbeit halt keinen Spaß macht, dass man arbeiten muss, um Geld zu verdienen. Davor möchte ich gerne warnen, weil das ist natürlich auch etwas, wo man wirklich sich fragen muss, okay, ist das jetzt gerade gesund für mich, meine Familie, für das ganze Umfeld? Weil da kann mir auch niemand erzählen, dass man dann als glückliche, ausgeglichene Mutter nach Hause kommt oder als Vater und sagt, hurra, ich bin da. Sondern wir sind ja so glücklich, weil wir das machen, wofür wir da sein wollen, weil wir auch sagen, wir haben Impact, wir machen etwas, was ja halt auch irgendwo uns ja auch richtig viel Spaß macht.
Genau.
Ne?
Ja.
Und vielleicht willst du einmal noch mal so ganz kurz so 1, 2 Tipps geben, vielleicht auch diese Art von, also diese Denkmuster vielleicht auch einmal so kurz aufzubrechen. Ja, was, also ich weiß gar nicht, ob man das so kurz aufbrechen kann, aber Ich glaube, da sind einfach noch so viele so, nein, ich muss bei meinem Kind bleiben, sonst geht es meinem Kind nicht gut. Ja. Ich muss jetzt hier diese Auszeit nehmen. Viele Frauen denken einfach auch wirklich überhaupt nicht finanziell darüber nach, ne, was dann passiert. Da haben wir auch schon einige Folgen, auch eine tolle Folge mit Daniela vom Finanziellmagazin gehabt und so weiter. Also da geht es ja auch ganz stark darum, okay, was passiert dann auch finanziell, wenn ich jetzt so lange raus bin, was passiert mit meinem Job danach? Kannst du uns einmal noch ganz kurz ein bisschen was dazu sagen?
Ich habe jetzt gerade das erste Mal im Übrigen im Urlaub ein Buch von Anfang bis Ende gelesen. Das heißt Bindung ohne Burnout.
Aha.
Ja. Und da geht es auch darum, von einer ganz, ganz tollen Autorin, die Nora Irmlau. Und da geht es im Endeffekt genau um diese Ansprüche, die wir an uns stellen, die wie Erziehung, wie Elterndasein zu sein hat. Ne? Und wie du sagst, ne, ich muss da sein für mein Kind, sonst wird die Bindung gefährdet, sonst wird die mentale Gesundheit meiner Kinder gefährdet. Und sie, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so gut zusammenkriege, sie hat einen Abschnitt geschrieben, den kann ich nachher nochmal raussuchen. Da geht es wirklich darum, es ist so ein Anforderungskatalog, den die Gesellschaft wir selber an uns stellen. Ne? Wir sollen gute Eltern sein, wir sollen freies Spiel ermöglichen. Wir wollen natürlich bindungsorientiert mit unseren Kindern sein. Wir wollen gesundes Essen ermöglichen, viel Naturerfahrungen ermöglichen und. Dann nebenbei noch beruflich erfolgreich sein, eine gute Partnerschaft pflegen, unsere Freundschaften pflegen, Hobbys machen, uns politisch engagieren.
Okay, mir wird jetzt schon schwindelig.
So, und. Ne? Und das sind diese ganzen Glaubenssätze, die wir haben, die wir an uns stellen, die Gesellschaft an uns stellt. Und die wirklich dazu führt, dass die Leute richtig ausbrennen, weil man so viele Anforderungen an sich hat. Man ist so streng mit sich. Und es ist überhaupt nicht leicht. Und da gibt es auch leider nicht die 2, 3 perfekten Tipps und Glaubenssätze, einfach mal so hier nicht so einfach so aufzubrechen. Ich glaube, es ist total wichtig, sich erstmal bewusst zu machen, was glaube ich denn eigentlich? Was sind denn meine Glaubenssätze? Die einfach mal aufzuschreiben, ganz ehrlich mit sich zu sein und sagen, hey, zum Beispiel ein meiner Glaubenssätze, den ich auch, also wirklich, ich habe ein ganz starkes Leistungsmotiv. Ich möchte immer gut sein. Ich möchte erfolgreich sein. Ja. Das führt natürlich irgendwie dazu, dass man Drive hat und unternehmerisch erfolgreich ist. Gleichzeitig führt es aber auch dazu, dass man sich hart unter Leistungsdruck setzt und sich wirklich auch sehr kritisch mit sich ist. Und ich glaube, sich darüber bewusst zu werden, welche Ansprüche stelle ich denn an mich selber? Was glaube ich denn darüber, wie ich sein muss, wie ich mit meinen Kindern sein muss, wie ich mit meiner Partnerschaft sein muss, wie ich im Beruf sein muss? Sich das bewusst zu machen, ist, glaube ich, der erste Schritt. Und dann kann man gucken, hey, wie könnten denn mögliche Umformulierungen denn zum Beispiel aussehen? Ich mache das manchmal in meinen Coachings so, dass ich dann einfach so Reframings, das sind so kognitive Reframings, in den Raum werfe als Angebot, als Hypothese, als Arbeitshypothese, wo ich sage so, hey, wie wäre es denn damit? Um ein Beispiel zu machen, das hat eine befreundete Coachfreundin mit mir gemacht, ich, Leistungsmotiv. Und sie hat dann irgendwann mal gesagt, Svenja, was ist denn mit, du bist genug? Ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich konnte es gar nicht kontrollieren. Es ist einfach gekullert. Und ich dachte mir so, oha, okay, das trifft jetzt aber, das trifft den Nagel auf den Kopf. Und genau so gibt es quasi Umformulierungen, die uns dabei helfen können. Das sind ja auch so Affirmationen, mit denen man arbeiten kann, die uns dabei helfen können, uns das mantramäßig immer wieder zu wiederholen, bis wir es irgendwann selber glauben. Mhm. Ja, aber das ist halt nicht so von heute auf morgen gemacht. Das erfordert ganz viel interne, innere Arbeit und Übung und auch Nachhaltigkeit und Geduld.
Mhm. Ja. Absolut, absolut. Ich glaube, das ist ein ganz schönes Ende, weil ich glaube, wir könnten ehrlich gesagt noch jetzt Ewigkeiten darüber sprechen. Ich möchte vielleicht hast du auch noch irgendwas, was du ergänzen möchtest. Bei mir ist noch so eine Sache, die ich ergänzen möchte. Und wir haben auch vorhin im Vorgespräch schon darüber gesprochen, wie wichtig es ist, vorher bevor es zu spät ist, eigentlich sich schon einen groben Plan zu machen. Wie möchte ich weiterarbeiten? Was ist mir wichtig für mich? Was ist mir wichtig für meine Familie? Wie könnte dieses Konstrukt aussehen? Weil ich glaube, ganz oft ist es so, ach ja, und ich werde jetzt mal schwanger und dann gucken wir mal, wie das alles so wird. Und zack, befindet man sich in Paartherapie und irgendwie ist schlaflos jede Nacht. Und ich glaube, es ist so wichtig, auch wenn man wirklich jetzt Familienplanung noch bevorstehen hat oder auch vielleicht schon so mittendrin ist, aber einfach auch immer wieder das Gespräch zu suchen, dem Partner ganz offen und ehrlich zu sagen, was will ich, was sind meine Bedürfnisse, und auch dem Arbeitgeber, ja, oder der Geschäftspartnerin oder dem Geschäftspartner, also einfach dem Umfeld, in dem man lebt und arbeitet, ganz klar zu sagen, was sind meine Bedürfnisse, was ist mir ganz wichtig und wie kann ich das schaffen, das alles so unter einen Hut zu bekommen, dass im Grunde nichts, das ist mal leichter gesagt als getan, nichts auf der Strecke bleibt. Aber ich muss schon sagen, dass ich sehr, sehr stolz darauf bin, wie ich das mit meinem Mann, der ja auch wirklich wahnsinnig viele Jahre richtig, richtig aktiv als Werbefilmproduzent nonstop weg war, ganz, ganz, ganz viel gearbeitet hat und ich trotzdem geschafft habe, meinen Weg zu gehen und zu sagen, ich möchte das, also habe ich es mir möglich gemacht, indem ich dann zum Beispiel ein Au-pair-Mädchen eingestellt habe, ja, die mich irgendwie um die 350, 400 Euro im Monat gekostet hat, wo ich dann aber auch gesagt habe, das ist es mir aber auch wirklich wert, dass ich weniger Stress habe, dass ich weiterarbeiten kann. Jetzt gibt es auch viele, die sagen, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Aber auch da einfach Möglichkeiten zu sehen, gibt es vielleicht irgendwo Verwandte, Freunde, die auch mal sagen würden, ey, ich würde mal einspringen. Oder ne, wir haben jetzt zum Beispiel auch neuerdings eine Familienmanagerin eingestellt.
Cool.
Die natürlich jetzt auch so ein nächster Step in meinem Leben ist, ne, wo ich auch immer gesagt habe, okay, das, diese Au-pair-Variante, das war für mich immer ja eine gute Lösung für meine Thematik. Also so konnte ich weiterarbeiten und sehr flexibel sein und hatte Unterstützung, obwohl mein Mann halt sehr viel gearbeitet hat. Und gleichzeitig haben wir jetzt aber auch dann die Thematik, wo ich gesagt habe, okay, ich verdiene jetzt mehr Geld als früher. Jetzt möchte ich wieder so ein nächstes Level von ja von Wohlbefinden und Vereinbarkeit schaffen. Und das ist jetzt in meinem jetzigen Leben mit wirklich als Geschäftsführerin und mit als Chefin von so vielen Menschen plus zwei Kindern plus diesem Haus und Hund und so weiter mit einem Au-pair nicht mehr abdeckbar. Und deswegen haben wir uns jetzt halt für eine neue Variante entschieden, die aber natürlich auch wieder kostspieliger ist, ja, die man sich auch irgendwo leisten muss. Aber ich habe mich halt peu à peu dahin hochgearbeitet und habe immer eine Vision vor Augen, wie mein Leben aussehen soll. Ja. Und ich glaube, das ist, was ich nochmal so gerne allen da draußen mitgeben möchte, die vielleicht gerade auch an so einem Punkt sind, wo man sagt, boah, ich bin so unzufrieden, ne? Es ist irgendwie, nichts läuft, ich werde nichts gerecht, dass man sich wirklich einmal hinsetzt und ein Vision Board erstellt und sich wirklich einmal bewusst macht, was will ich eigentlich? Ja. Was ist mir eigentlich überhaupt wichtig? Genau. Weil ich kenne das nur selber nur zu gut. Die Tage vergehen. Ich stehe auf und gehe morgen abends ins Bett und denke nur so, oh mein Gott, wo ist denn dieser ganze Tag geblieben? Was habe ich denn heute überhaupt geschafft? Ja. Und sich einfach mal wirklich einen Tag, vielleicht schafft man es ja auch mal 2, 3 Tage, sich richtig nur für so ein Vision Board mal Zeit zu nehmen, die Ziele aufzuschreiben, sich Visionen aufzuschreiben, wie möchte ich mein Leben gestalten. Und dann ist es ganz krass, was dann passieren kann, weil man sich plötzlich auf das fokussiert, was man sich so für sich selber vorstellt. Und plötzlich fängt man an, Gespräche zu führen. Plötzlich versucht man, weiß nicht, in Vertragsverhandlungen zu gehen, in Gehaltsverhandlungen und so weiter. Also das ist so nochmal mein ganz, ganz wichtiger Tipp und Impuls, den ich hier am Ende noch einmal gerne mitgeben möchte.
Ja, das ist total schön, dass du das so beschreibst. Ich mache das auch mit vielen Coaching-Klienten. Ich mache das selber auch, Vision Boards. Ja. Und ich glaube, es ist auch total wichtig, sich mutig daran zu setzen und sagen, ich darf jetzt auch mal träumen. Absolut. Und ich darf das jetzt auch wirklich mal so ausgestalten, wie das wirklich in meinem idealen Traumland wäre. Ja. Da gibt es ja, da gibt es auch so viele tolle Theorien dazu, wie wichtig das ist, einfach diese Visionsfähigkeit und diese Bilder auch für sich mental immer bereitzustellen, weil ich sonst nicht schaffe, mich zu verändern oder irgendwas zu verändern.
Ja.
Und mein Mann hat tatsächlich auch mal zu mir gesagt, dass er eine von vielen Sachen natürlich, die er aber an mir bewundert, die er so toll findet, ist, dass wenn ich mir was in den Kopf setze und ich eine Idee habe, ein Bild habe davon, was ich erreichen möchte, dass ich das noch schaffe.
Mhm.
Und das war so eins der größten Komplimente, finde ich, ja, die er mir geben konnte, weil diese Visionsfähigkeit, Sachen sehen zu können und dann auch umsetzen zu können, dahin zu arbeiten, ist so kraftvoll.
Ja.
Nicht so wichtig.
Und ich glaube, einen ganz tollen Impuls kannst du auch noch gerne mitgeben. Da haben wir auch vorhin schon mal ganz kurz drüber gesprochen, ist das Mutigsein.
Ja.
Na, also, dass wir uns wirklich viel von Männern abgucken können, was das Ganze so ein bisschen sich besser zu verkaufen, als vielleicht gerade etwas ist. Und ich finde gerade deine Story dazu ist mal wieder wahnsinnig inspirierend, dass du da mit 25, 26 Jahren einfach gesagt hast, ich mache das jetzt und ich kann es zwar nicht, aber ich gucke mir da jetzt ein paar YouTube-Videos an und belese mich und dann mache ich das. Ja, vielleicht magst du da noch so ein, zwei Impulse noch mal ganz kurz mitgeben, weil das ist so wichtig, dass wir das Frauen besser können.
Total, ne? Das hört man und sieht man ja immer wieder, dass Frauen einfach leider ein Ticken zu demütig sind, zu selbstkritisch sind mit sich und einfach auch zu ehrlich sind.
Mhm.
Ja. Und ich will jetzt gar niemanden ermutigen, hier irgendwie sich, weiß ich nicht, zu lügen oder irgendwelche Stories zu erfinden oder so. Aber ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wie man sich verkauft, wie man es platziert. Und wenn man denkt, okay, so verkaufe ich das, so präsentiere ich das jetzt, dann ermutige ich meine Coaching-Klienten auch immer noch mal so, pack mal noch mal 20% drauf, ja, pimpt das noch mal ein bisschen. Ich mache ja viele Coachings auch auf Englisch. Ich sage dann auch häufig zu meinen weiblichen Klienten, aber bei Männern funktioniert es auch so, tits up.
Mhm.
Ja, weil wirklich, also Brust raus im Endeffekt,
ja,
ne?
Ja.
Weil das ist wirklich was, wir sind zu selbstkritisch mit uns selber und wir sollten uns einfach, und das ist vielleicht auch noch eine schöne Coaching-Übung, die ich auch gerne nochmal teilen kann. Wir sollten uns unserer Erfolge mehr bewusst werden. Wir sollten klarer eine Sicherheit einfach auch darüber entwickeln, was wir einfach schon alles Cooles erreicht haben. Die Frage ist nur, was attribuieren wir denn als Erfolg?
Mhm.
Ja. Das mache ich in meinen Trainings und meinen Coachings, dass ich meinen Klienten sage, mach doch mal eine Liste, mach mal eine Tabelle, so zwei Spalten. Und auf die linke Seite schreibst du 30 Erfolge. Dann sitzen die meisten erstmal so da, was? Nee, viel zu viel. Ich krieg doch nicht 30 Erfolge zusammen. Und dann sage ich so, pass auf, das können große Erfolge sein, wie Abschlüsse weiß ich nicht, es können auch kleine Sachen sein, wie zum Beispiel habe ich es mit zwei geschafft, mir die Schnürsenkel zuzuschnüren. Ja, also von Kindheit bis jetzt, alles, woran du dich erinnern kannst, schreib alles auf, was du als Erfolg attribuierst, groß oder klein.
Mhm.
Auch hier, das wird jetzt ein bisschen cheesy, aber der erste Erfolg, den ich damals aufgeschrieben habe, als ich das während meiner Coaching-Ausbildung gemacht habe, war, dass ich meinen Mann vor 15 Jahren kennengelernt habe und nach wie vor mit ihm zusammen bin.
Mhm.
Und dahinter stecken ja Kompetenzen. Und häufig ist es so, dass leider besonders Frauen, ne, also Imposter-Syndrom auch, dazu neigen, ihre Erfolge dann klein zu reden oder sogenannt external zu attribuieren, dass wir sagen, naja, aber das war ja ein Team-Erfolg oder ich hatte ja Glück oder ich hatte Hilfe. Ne? Wir reden das dann häufig sehr klein und in der Übung geht es dann quasi darum, auf der zweiten Seite, auf der Spalte, mal zu überlegen, was war denn dein Anteil daran, dass du das geschafft hast. Vielleicht hattest du Glück, vielleicht hattest du auch Unterstützung. Aber was hast du gemacht, was dazu geführt hat, dass du diesen Erfolg verzeichnen konntest? Und was man im Endeffekt mit dieser Übung macht, ist, dass man seine Kernkompetenzen herausarbeitet. Und man wird merken, das wiederholt sich. Da ist ein roter Faden. Ja, da steckt dann sowas drin wie Disziplin, Durchhaltevermögen. Und sich das bewusst zu machen. Und der dritte Schritt, wenn man nochmal eine Schippe drauflegen möchte, ist, sich zu jedem Erfolg nochmal ein eigenes Kompliment zu schreiben.
Schön.
Da tun sich wirklich viele Leute schwer.
Das glaube ich. Das glaube ich. Aber es ist so ein schöner Impuls. Also wirklich, es ist ein so schöner Impuls. Nehmt das mal mit, ob ihr Kinder habt oder nicht. Ich glaube, das hat gar nicht mal unbedingt was mit Elternsein zu tun, sondern wirklich einfach, dass wir als Frauen uns einfach auch mehr feiern dürfen für das, was wir alles können. Und auch viele Männer kenne ich, die das auch haben. Also man einfach wirklich sozusagen so raus, dann raus in die Welt posaunen, was man alles Tolles geschaffen hat und sich nicht zu klein zu machen. Ja. Und auch, finde ich, wirklich daran zu glauben, dass man alles schaffen kann. Also das, finde ich, hast du vorhin so schön gesagt, auch mit deinen eigenen Vision Boards, ne? Und dass dein Mann so stolz auf dich ist, dass du da so, ja, dass du da, wenn du dir sowas in den Kopf gesetzt hast, dass du das auch schaffst, da bin ich auch sehr, sehr ähnlich. Und ich glaube, wir wollen das jetzt an dieser Stelle euch, die da jetzt gerade zuhören, alle einfach rausgeben und da an euch raussenden, dass ihr vielleicht ja das aus dieser Folge mit rausnimmt, aber vielleicht auch noch viele andere Impulse und Inspirationen. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass euch die Folge gefallen hat. Liebe Svenja, tausend Dank für das tolle Gespräch.
Danke dir.
Wir verlinken alle Informationen und so weiter in den Shownotes. Da werden wir auch nochmal alles das, was du genannt hast, auch das tolle Buch, was du gesagt hast, möchte ich auch sehr gerne lesen, werden wir in den Shownotes verlinken. Das Crispy Coaching, wo man dich dann auch findet als Coach, findet ihr alles in den Shownotes. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne eine E-Mail schreiben an info@glowcast.de oder über unseren Instagram-Account glowcast.podcast. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch jetzt eine wundervolle Woche und bis demnächst.